Vielen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Ich habe heute Morgen vollmundig behauptet, dass heute Morgen mein bester Gottesdienst wird, den ich jemals in Zeitz gehalten habe. Heute Nachmittag bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Schauen wir mal. Ich bin gut erzogen worden und deshalb hat meine Eltern haben immer gesagt, Junge, wo du irgendwo hinkommst, wenn man dich nicht kennt, dann stell dich vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also mein Name lautet Thomas Kamm. Ich bin vor 54 Jahren geboren worden, hier in der Nähe in Lossa. Da bin ich groß geworden, bin mittlerweile seit fast 30 Jahren verheiratet. Meine Frau und ich, wir wohnen in Haldensleben, wir haben 4 Kinder. Und seit 27 Jahren bin ich schon Geschäftsführer im EC-Verband Sachsen-Anhalt. Und ab 27, da ist man dann formell nicht mehr Jugendlicher. Also ich bin Berufsjugendlicher und Berufsfunktionär und freue mich, mit Ihnen, mit euch diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich möchte am Anfang eine Geschichte erzählen. Ein Blondinenwitz. Treffen sich zwei Blondinen und die eine sagt zur anderen, weißt du schon, in diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Freitag. Daraufhin antwortet die andere, oh, hoffentlich nicht auf einen 13. Alle Blondinen im Haus oder im Saal bitte nicht wörtlich nehmen. Es ist schon interessant, das Thema Aberglauben. Und vielleicht kennt ihr ja auch so das eine oder andere Unwesen im Blick auf Aberglauben. Da gibt es Leute, die an einem Freitag, den 13. überhaupt nichts anfangen, die auch nicht im 13. Stock aussteigen oder wie auch immer. Ich persönlich hätte nichts gegen den 13. des Monatsgehalt, aber das haben wir bei uns im Verband abgeschafft. Dann gibt es Leute, die haben Angst vor einer schwarzen Katze. Und jemand hat mal gesagt, ob du Angst haben musst vor einer schwarzen Katze, hängt nur davon ab, ob du ein Mensch bist oder eine Maus. Also mit der schwarzen Katze ist das so ein Ding. Oder dann gibt es so eine sogenannte Hasenpfote, habe ich nachgelesen. Und die soll angeblich Glück bringen. Ja, hat sie dem Hasen Glück gebracht, könnte man meinen. Es ist schon komisch, was die Leute alles so glauben. Und ich möchte uns heute zum Aberglauben ermutigen. Nicht zum Aberglauben. Und ich hoffe, ihr habt die Formulierung, die wörtliche Formulierung rausgeholt. Dazu lese ich uns Verse aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu den Leuten. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen beluden sie beide Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh von mir fort. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn Schrecken ergriff ihn und die anderen, die bei ihm waren, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Sie arbeiteten eng mit Simon zusammen. Da sagte Jesus zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Soweit die uns vermutlich allen bestens bekannte Geschichte. Die spielt in Kapernaum, einem Fischerdorf am See Genezareth. Und in Kapernaum, da war was los. Da tritt ein junger Mann auf, deutlich jünger als ich jetzt bin, der predigt, aber nicht so, wie die Leute das vielleicht bis dahin gewohnt waren, nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, trocken und verbissen, sondern in Lukas 4, Vers 21 steht, er predigte mit Vollmacht. Ich hätte Jesus gerne mal predigen gehört und ich freue mich auf die Sonntagnachmittage im Himmel, wenn Jesus dann hoffentlich predigen wird. Also, Jesus bei der Predigt muss toll gewesen sein. Und dann in Kapernaum, da wird ein Besessener geheilt und alle erschrecken sich, Lukas 4 nachzulesen. Und dann kehrt Jesus später bei diesem Petrus ein. Und die Ausleger gehen davon aus, dass Petrus so ein bisschen religiös angehaucht war. Manche sagen, er war einer der Jünger von Johannes dem Täufer, also ein Sympathisant von Jesus. Und dann macht dieser bis dahin noch unbekannte Mann die Schwiegermutter von Petrus gesund. Und manche sagen, das ist auch der Grund, weshalb Petrus ihn dann später verleugnet hat. Also, Jesus predigt, Jesus heilt. Und die Leute sind begeistert und wollen mehr davon sehen und erleben. Und das ist so ein Wunsch für mich. Ach, wenn es doch bei uns auch so wäre. Es gibt eine Ausnahme, zumindest in Hallensleben, da wo ich zur Christenheit gehöre, am 24.12. Da ist die Vollversammlung, die Jahreshauptversammlung in der evangelischen Kirche. Und da muss man bei Zeiten kommen, um einen Platz zu kriegen. Aber ansonsten hält sich das Interesse an Jesus und seinem Wort doch sehr zurück. Damals war es anders. Die Leute kommen und drängen, um Jesus zu sehen. Und das finde ich absolut schön. Diese idyllische Szene am See von Genezareth, stellt euch das vor, strahlend blauer Himmel, so wie bei uns in diesen Tagen, blaues Wasser, Palmen davor, weiße Häuser in Kapernaum, einfach schön, ein Bild wie aus dem Reiseprospekt. Aber ein Bild, eine Szene, die passt da nicht hinein. Da liegen zwei Ruderboote am Ufer, am Strand. Vier Leute, die uns namentlich erwähnt werden, Petrus, sein Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, die sitzen da und waschen die Netze. Und die passen nicht in dieses fröhliche Bild. Die sind nämlich nicht fröhlich, weil sie keinen Grund haben, fröhlich zu sein. Die haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gekonnt, nichts gefangen. Sie haben versagt. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne solche Situationen, wo du dir Mühe gibst, wo du alles Mögliche versuchst und am Ende funktioniert nichts. So ging es uns im EC in diesem Jahr. Unsere Camps, unsere Mitarbeitertreffen oder so, dann kommt Corona und alles, was vorbereitet ist, ist für die Katz. So ähnlich geht es Petrus und seinen drei Freunden. Die ganze Nacht vergeblich gearbeitet und nichts gefangen. An Tagen wie diesen, da wünscht man sich nicht Unendlichkeit, sondern da wünscht man sich einfach nur ein Bett, in das man sich legen kann, oder ein Loch, in das man sich verkriechen kann. Aber diese Geschichte macht mir schon deutlich, Misserfolg gehört irgendwie zu unserem Leben auch mit dazu. Petrus und seine Freunde waren Fischer und keine Angler. Hallensleben liegt idyllisch am Mittellandkanal und da sieht man um diese Tageszeit oder noch ein bisschen später so die Angler, wie sie dann kommen und ihren Kasten Bier auspacken und ihren Hocker und dann die Angel auswerfen und es sich einfach gut gehen lassen und die Sonne genießen. Und wenn sie nichts gefangen haben, dann hatten sie wenigstens einen schönen Abend. Petrus war Fischer und kein Angler. Es war sein Job und kein Hobby, dem er nachgegangen ist. Und die Fische, die aus dem See Genezareth gefangen wurden, das weiß man heute, die wurden sogar bis nach Rom exportiert. Also vielleicht auf dem Speiseplan vom Kaiser standen Fische aus dem See Genezareth. Nichts gefangen, vergeblich gearbeitet an Tagen wie diesen. Ich frage einfach mal mich und ich frage mich immer so laut, dass Sie es auch hören. Wie geht es dir hier? Geht es uns vielleicht so ein Stück wie Petrus? Fühlen wir uns vielleicht als Verlierer oder als Versager? Wissen wir vielleicht nicht, was der nächste Tag bringen soll, wie es weitergeht in der Familie oder beruflich oder finanziell? Oder fühlen wir uns auch manchmal veralbert, weil wir uns vergeblich abgemüht und abgerackert und investiert haben und der Ertrag ist gleich null? Machst du dir vielleicht Sorgen über deine Lage, so wie Petrus? Oder möchtest du jetzt am liebsten deine Ruhe haben und hast es vielleicht gar nicht so einfach, hier zuzuhören? Hast du vielleicht wie Petrus die Nase voll und willst nur noch deine Ruhe? Ich möchte uns zum Aberglauben einladen, anhand von 4 Schritten, die Jesus mit Petrus gemacht hat an dieser Stelle. 4 Schritte auf dem Weg zum Aber-Glauben. Der erste Schritt: Jesus bittet und Petrus lässt sich auf diese Bitte ein. Ich finde es bemerkenswert. Ich finde es toll vom Herrn Jesus. Der ist nicht sauer auf Petrus, weil der halt nicht mit zu den Leuten gehört, die sich um die nächste Predigt streiten oder um den besten Platz bei der nächsten Predigt. Er ist nicht sauer, weil Petrus Prioritäten anders setzt, weil Petrus an dieser Stelle der Arbeit den Vorzug gibt. Und dann erleben wir in dieser Geschichte, dass es Jesus nie um die Massen ging. Da sind zwar jede Menge Leute gekommen. Wir wissen das aus Johannes Evangelium. 5000 Männer alleine, die zum Abendessen geblieben sind. Es ging ihm nie um die Massen, sondern immer um den Einzelnen. Es geht ihm nicht um ganz Zeit, sondern um dich, lieber Anke, oder um dich, lieber Klaus, oder um dich, lieber Andrea. Es geht ihm um uns. Wir sind ihm wichtig, nicht als Masse, nicht als große Gruppe, sondern wir, jeder Einzelne, als Person. Und mit dir und mir will er Gemeinschaft haben. Und weil das so ist, sucht Jesus den Kontakt zu Petrus. Und was dann für Petrus kommt, das kann man als ein Störfall bezeichnen. Ich weiß nicht, wie gut Sie und ihr mit Störungen umgehen könnt. Die Soziologen, die sagen ja, Störungen haben Vorfahrt, ja, die haben Vorrang. Aber ehrlich, wenn ich morgen wieder in Hallensleben am Schreibtisch sitze, ich mag es, ungestört zu arbeiten. Ich mag es, wenn mein Plan funktioniert. Aber Jesus kommt hier als Störfall. Er stört die Arbeit von Petrus. Er tritt in das Berufsleben von Petrus ein. Er steigt in dessen Boot und bittet ihn, es als Kanzel benutzen zu dürfen. Und das habe ich mir so vorgestellt. Ich war noch nie im Heiligen Land, aber wie im so ein Theater. Ganz unten die Wasserfläche, der See Genezareth liegt unheimlich tief, über 200 Meter unter dem Meeresspiegel, und das Ufer steigt so ein Stückchen ab. Und Jesus macht es komplett umgekehrt, wie wir hier. Jesus setzt sich hin und die Zuschauer oder die Zuhörer stehen da und hören zu. Dadurch hat er den Vorteil, dass ihm niemand zu nahe kommt, auch außerhalb von Corona-Zeiten. Und er hat den Vorteil, dass er kein Mikro braucht, sondern dass ihn die Leute überall verstehen, weil die Wasserfläche seinen Schall verstärkt. Jesus bittet am Anfang Petrus um seine Mitarbeit. Und das finde ich interessant. Er befiehlt nicht, auch wenn er das Recht dazu hätte. Die Freundschaft von Jesus und Petrus beginnt mit einer Bitte. Und das ist bis heute so. Paulus schreibt, wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir bitten in seinem Namen, lasst euch versöhnen mit Gott. Bitte nimm dir Zeit für mich. Bitte hör mir zu. Beides musste Petrus zwangsläufig tun, als er diese Bitte erfüllt hat. Und ihr jetzt ganz genauso als Gäste in diesem Gottesdienst. Und dann wünschte ich mir vielleicht so ein Stück ähnliche Möglichkeiten, wie sie Petrus gehabt hätte, dass ich sage, kann jemand von euch mal die Präsentation weiterhalten oder kann mir mal jemand die Predigt, die Bibel halten oder so, damit ihr dabei bleibt. Ihr hört auch so aufmerksam zu und das freut mich und das macht mir gleich mehr Spaß. Jesus lehrte die Menge vom Boot aus. So habe ich gelesen und ich habe mich gefragt, was mag Jesus wohl gepredigt haben? Der Inhalt dieser Predigt ist nicht überliefert, aber der Inhalt seiner ersten Predigten. In Lukas 4, 18 und 19, da hält Jesus einfach nur eine Predigt, indem er Altes Testament vorliest. Und da sagt er, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Vielleicht war das seine Predigt. Vielleicht hat er aber auch seine Bergpredigt wiederholt und hat gesagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr anziehen oder was ihr essen sollt. Und dann habe ich, manchmal frage ich mich so, wie mag es denn Petrus dabei gegangen sein? Stellt euch mal vor, ihr habt einen Tag vergeblich gearbeitet, je nachdem, was für einen Beruf ihr nachgeht oder nachgegangen seid. Was mag Petrus gedacht haben? Und dann kennt ihr vielleicht solche Gedankenketten, ja? Kein Fang, kein Geld, nichts zum Mittag. Wie erkläre ich das meiner Frau und der Schwiegermutter? Vielleicht hat er auch nur gedacht, müde bin ich, geh zur Ruhe, wie das so nach einer Nachtschicht so ist. Oder vielleicht hat er auch gedacht, wann kommt endlich das Amen? Ich weiß es nicht. War er überhaupt bei der Sache? Wichtig für mich, der Erstkontakt von Jesus zu Petrus ist eine Bitte, auf die er sich einlässt. Und deshalb meine Bitte, bitte lassen wir uns darauf ein, auf diesen Störfall von Jesus. Und dann kommt der zweite Schritt. Da wird es schon ein Stück intensiver. Jesus befiehlt und Petrus lässt sich erneut darauf ein. Nach der Ansprache an die Massen kommt die persönliche Ansprache und so soll es eigentlich beim Predigen immer sein, dass es nicht nur theologische Richtigkeiten sind, sondern dass es ganz konkret um das praktische Leben geht. So endet Jesus seine Bergpredigt und sagt, wer mein Wort hört und es tut, der gleicht einem klugen Mann. Und nach seiner Predigt kommt der überraschende Befehl von Jesus an Petrus, fahr zur tiefen Stelle und wirf dort das Netz noch einmal aus. Noch einmal als Wiederholung, Petrus war kein Angler. Also es geht nicht darum, einfach nur eine Angel ins Wasser zu werfen, sondern dieses Netz, das war richtig schwere Arbeit. Das war nicht irgendwelches Nylon oder irgendwelche Kunststoffe, das war richtig massiv, das war noch vollgesaugt, das war schwer. Und dann dahin zu fahren, wo mit Sicherheit nichts los ist unter Wasser und das vor all den Leuten. Vermutlich standen Petrus Kollegen am Rand und lachten sich ins Fäustchen und dachten sich, Gott sei Dank hat er mir nicht diesen sinnlosen Befehl gegeben. Ja, es ist ein menschlich gesehen unsinniger, ein aussichtsloser Befehl. Ich habe wenig Ahnung vom Fischen, außer so ein paar Rezepte, damit kenne ich mich aus. Aber ich habe nachgelesen, um diese Zeit sind Fische nicht da, wo das Wasser tief ist. Und um diese Zeit fängt man auch keine Fische, erst recht nicht vom Boot aus und mit dem Netz, weil die Fische, ja, wenn sie überleben wollen, nicht doof sind und deshalb den Schatten vom Boot sehen und auch den Schatten des Netzes sehen. Also ein aussichtsloser Befehl. So kann kein Fischer sprechen, sondern eigentlich nur ein Zimmermann oder ein Theologe oder Gottes Sohn. Und genau das ist Jesus. Der sagt Dinge, von denen wir meinen, dass wir es doch besser wissen oder besser können. Der gibt Anweisungen in einem Betrieb, der ihm nicht gehört, in dem er nicht der Chef ist. Und trotzdem, Petrus, und das finde ich spannend, er lässt diese Störung zu. Er stellt Jesus sein Boot zur Verfügung, er lässt sich reinreden. Er bringt zwar seine Einwände, Jesus, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Er bringt sein Aber, aber er macht es anders als wir. Entscheidend, ihr Lieben, ist immer das, was nach dem Aber kommt. Also wenn der Lehrer sagt, du hast es vor Mühe gegeben, aber, dann wisst ihr, was für eine Note kommt. Wenn dein Traumgirl sagt, ich finde dich ja nett, aber, dann weißt du auch, wie es weitergeht. Und wenn dein Chef sagt, ich weiß zwar nicht, wie ich ohne sie hier weitermachen soll, aber ich werde es ab Montag mal probieren, dann wissen wir auch, wie es weitergeht. Entscheidend ist immer, was nach dem Aber kommt. Petrus bringt auch ein aber er macht es anders wie wir. Wir denken oder wir sagen vielleicht, das ist ja schön und gut, was der weitgereiste nette alte Mann da vorne sagt. Oder schön und gut, was in der Bibel steht, aber das ist meine gesundheitliche Situation, das ist meine finanzielle Situation, das ist meine Erfahrung, die ich mit meinen Kollegen gemacht habe oder in meiner Ehe, wo es momentan nicht so wirklich läuft. Dann kommt unser Aber und das prägt unser Denken und Tun. Petrus kehrt das komplett um. Der bringt zuerst seine Erfahrung und seine Bedenken und dann kommt sein Aber. Ich habe die Erfahrung gemacht, Jesus, aber weil du es sagst. Und Erinnerung, entscheidend ist, was nach dem Aber kommt. Aber weil du es sagst, auf dein Wort hin. Und damit beweist Petrus Aberglauben. Aber weil du es sagst, entgegen meinem Wissen, entgegen meiner Erfahrung, mache ich das, was du mir sagst. Aber Glauben. Und das kann ich, das können wir miteinander auch. Nehmen wir Jesus beim Wort. Verlassen wir uns auf das, was er sagt und tun wir das, was er von uns will. Verlassen wir uns auf sein Wort. Bei welchen? Nun, die Bibel, speziell das Neue Testament, ist voll davon. Aber im Text steht ein Wort, was Petrus als Erstempfänger bekommt, aber was für uns alle gilt. Fürchte dich nicht, folge mir nach, folge meiner Berufung. Petrus gibt die Verantwortung an Jesus ab. Und wenn es schief geht, dann hat er vielleicht eine Menge Arbeit, aber Jesus hat die Lacher auf seiner Seite. Und deshalb, ihr Lieben, Mut zum Aberglauben. Es kann sein, dass uns das, was wir von Jesus hören, was er uns in seinem Wort sagt oder in dieser Predigt, unlogisch, vielleicht sogar absurd erscheint. Oder dass uns mancher Befehl von Jesus nicht passt. Und trotzdem lassen wir den Störfall zu. Lassen wir uns darauf ein und nehmen wir Jesus beim Wort und tun wir, was er uns sagt. Wie banal, wie belanglos wäre dieser Tag von Petrus zu Ende gegangen. Wie alltäglich wäre sein Leben verlaufen, wenn er diesem Befehl nicht zugelassen oder nicht gehorsam gewesen wäre. Und wie spannend, wie außergewöhnlich, wie segensreich verlief sein Leben, weil er das Ganze zugelassen hat. Der Störfall Jesu. Petrus lässt sich auf diesen Störfall ein. Jesus, der so tut, als ob ihm das Boot gehört, der Anweisungen gibt, als ob er der Chef ist, der sich aufführt, als sei er die Mitte des Universums. Und wisst ihr was? Ja, genau das ist er auch. Jesus ist das Zentrum, um das sich alles dreht. Und dann passiert das Unerklärliche. Jesus steigt vermutlich aus oder er bleibt im Boot, ich weiß es nicht. Petrus rudert da hinaus, wo es tief ist und dieser See Genezareth, der ist um die 70 Meter tief an seiner tiefsten Stelle und er wirft das Netz aus und das Unerklärliche passiert. Falscher Ort, falsche Zeit, aber auf den richtigen Befehl hin macht Petrus den Fang seines Lebens. Die Netze drohen zu zerreißen, das andere Boot muss um Hilfe kommen und beide Boote sind so beladen, dass sie fast überlaufen, fast sinken. Zu viele Fische. Der Glücksfall für jeden Fischer. Ein Wunder. Jesus hatte wohl wenig Ahnung vom Fischen, aber als Sohn Gottes hat er auch Macht über die Fische, so wie es in Psalm 8, Vers 9 nachzulesen ist. Und dann kommt der nächste Schritt, der dritte und vorletzte Schritt, der Kniefall. Petrus erkennt die Ungleichheit und Jesus nimmt ihm seine Angst. Ich stelle mir das vor, wenn ich da live dabei gewesen wäre im Ruderboot, ich hätte sofort Ideen gehabt, was man da hätte machen können. Ich hätte vorgeschlagen, Jesus, lass uns eine Firma gründen. Eine Predigt und Fischerei GmbH, Jesus und Petrus und Co. Also Jesus, du predigst immer vor vielen Leuten. Wir lassen die Sache mit der Nachtschicht einmal rausfahren und das reicht für alle. Wir können die Fische verkaufen und allen wäre geholfen. Eine Idee, wie sie in der Tourismusbranche ausgenutzt werden würde ohne Ende. Das wäre meine Reaktion. Und Petrus? Ganz anders. Was macht er als erstes? Als das Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Vorher hat er ihn noch mit Rabbi angesprochen, mit Lehrer. Jetzt spricht er ihn mit Herr an, mit Kyrios. Was für eine Veränderung. Und das macht mir eins deutlich. Diese Beziehung zu Jesus, diese Freundschaft mit Jesus, dieses Christsein, das ist mehr als so eine Kumpelei. Ja, Jesus ist unser Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus? So singen wir vollkommen zurecht. Aber Jesus steht nicht mit uns auf derselben Höhe. Wir begegnen ihm nicht auf Augenhöhe. Er ist viel, viel mehr. König, Priester und Prophet. König der Herrlichkeit, so ähnlich, habe das vorhin gesungen, wunderschön. Also, Jesus will unser Freund und Bruder sein, aber trotzdem ist er mehr. Und im Moment dieses Wunders, da überfällt Petrus ein Schrecken und die Erkenntnis, ich bin ein Sünder und dieser Jesus ist es nicht. Und die Erkenntnis lautet, Jesus und ich, das passt eigentlich nicht zusammen. Das geht nicht, weil wir so verschieden sind. Und hat Petrus recht? Ja, er hat recht. Eigentlich geht es nicht. Eigentlich passt es nicht. Diese Erkenntnis, dass Jesus Gewalt auch über die Natur hat, hat vielleicht zu diesem Erschrecken geführt. Und Erschrecken vor Gott und vor dem Eingreifen Gottes. Dieser Gottesfurcht ist nie negativ, sondern gehört immer zum Leben mit Gott dazu. Und wenn Jesus hier bekennt, ich bin ein Sünder, ich bin ein sündiger Mensch, dann meint er nicht, dass er so ein bisschen singt, wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so. Sünde meint auch nicht die übergewichtigen Damen im Café, die also dann die dritte Portion Sachertorte mit Schlagsahne gegessen haben, dann miteinander sagen, wie haben wir heute wieder gesündigt. Nein, Sünde meint etwas ganz anderes. Sünde meint ein Nichttreffen, das Ziel verfehlen, Auflehnung oder Abfall von Gott. Sünde beschreibt einen Zustand. Und in Urlaubszeiten, ich habe es hier so schön unterstrichen, zwischen der Insel Rügen und der Stadt Stralsund, da liegt der Strelasund, ein Meerarm, der die Insel vom Festland trennt. Und Sund und Sünde gehört zusammen. Sünde ist der Zustand der Trennung von Gott und kein moralischer Fehltritt. Seit dem Alten Testament, seit dem Sündenfall in 1. Mose 3 ist das unser Zustand. Der Mensch übertritt das Gebot Gottes und ist seitdem im Zustand der Trennung von Gott. Und wenn Petrus also hier bekennt, ich bin ein sündiger Mensch, dann wird ihm nicht klar, was für ein Ganove er ist, sondern dass er von Gott und seinem Sohn Jesus nicht bestehen kann, keine Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und das ist mein Wunsch für uns heute auch immer wieder, dass Gott uns das klar macht. Ich bin ein sündiger Mensch. Das kann ich nicht. Gott sei Dank oder leider. Das muss Gott selbst bewirken durch seinen Geist. Und diese Erkenntnis, dass von uns aus Gemeinschaft mit Gott nicht möglich ist, diese Erkenntnis muss Gott uns schenken. Von uns aus geht Gemeinschaft mit Gott nicht. Ich habe 4 Kinder und bei meinen 2 Mädels, 2 Jungs, 3 habe ich schon ausgewildert, ein pubertierender 17-Jähriger ist noch zu Hause. Und bei ihm hat man deutlich gemerkt und bei seinem Bruder, mit wem er es zu tun hatte. Und manchmal musste meine Frau, sie ist die Pädagogin bei uns zu Hause, manchmal sagen, du, mit dem Jungen spielst du nicht mehr. Weil wir gemerkt haben, wie er dann plötzlich manche Begriffe gebraucht hat, die er von mir nicht gelernt hat, aber vielleicht hat er das sündige Naturell meiner Frau geerbt. Also manchmal musste man sagen, mit dem nicht. Im Bild gesprochen müsste Gott, der Vater, Jesus, seinem Sohn, eigentlich verbieten, sich mit uns abzugeben. Aber das hat Gott, Gott sei Dank, nicht gemacht. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Obwohl es nicht passt, will Jesus Gemeinschaft mit uns haben. Petrus wird klar, eigentlich passt es nicht und das macht ihm Angst. Und deshalb diese Bitte, Jesus, bitte geh weg, es passt nicht zwischen uns. Und dann geschieht noch ein Wunder in dieser Geschichte, dann passiert das Unfassbare. Jesus widerspricht nicht. Er sagt nicht, ach Petrus, im Vergleich zu den anderen da draußen, da steckt doch eine Menge Gutes in dir und wir müssen nur die Verhältnisse ändern und dann wird sich das alles schon geben. Oder so schlimm wie der Andreas bist du ja auch nicht. Oder Jakobus und Johannes, die haben es erst auf dem Kerbholz. Jesus gibt ihm Recht, aber er lässt ihn in dieser Sündenerkenntnis nicht sitzen. Und entscheidend ist, was nach dem Aber kommt. Petrus, du hast recht, aber fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht, das steht über dem Leben von Petrus und über der Nachfolge von dir und mir. Er nimmt ihm die Angst und Jesus lässt Petrus an dieser Stelle nicht sitzen, sondern er bietet ihm die Gemeinschaft an und dir und mir an diesem Nachmittag genauso. 4 Schritte auf dem Weg zum Aberglauben, einer fehlt noch, der 4. Der Ernstfall. Jesus ruft und Petrus gehorcht. Von nun an wirst du Menschenfischer sein oder Menschenfischer. Petrus, der selbst so reiche Beute an Fischen gemacht hat, der bekommt eine Beförderung, einen neuen, einen qualitativ viel höheren Auftrag, Menschen fischen. Und wie das gehen soll, das lässt er an dieser Stelle so offen. Wie Jesus übrigens bei fast allen Berufungen immer nur den nächsten Schritt zeigt. Und das ist aus meiner Sicht Gnade. Denn wenn ich vor 27 Jahren geahnt hätte, was da auf mich zukommt und in welchen Turnhallen ich übernachten muss und mit wem ich mich manchmal rumärgern muss, ich hätte mich vielleicht nicht beim EC beworben. Also, der nächste Schritt bleibt offen, aber die Berufung wird ausgesprochen. Und dann kommt eine ganz wichtige Aussage. Das Ziel deines Lebens, lieber Petrus, das ist nicht ein Job. Das Ziel deines Lebens bekommt eine neue Mitte. Du sollst mit deinen Gaben, mit deinen Kapazitäten Teil meines Programmes werden, Petrus. Und bei Jesus stehen nie Dinge im Mittelpunkt oder Sachen oder Geld oder Fische. Nein, es geht Jesus immer um Menschen. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und das ist so ein Stück mein Wunsch. Ich möchte nicht aus euch allen Prediger machen, obwohl die Stelle hier in Zeitz vakant ist. Aber ich möchte uns Mut machen an dem Platz, wo Jesus dich hingestellt hat. An der Uni, an dem Schreibtisch, der Blauen Kreuzgruppe, wo auch immer. Da an dieser Stelle unsere Gaben dazu einzubringen, in unserem Beruf, in unserer Familie, in unserer Umgebung, Menschen in Beziehung zu Gott zu bringen. Egal, wofür wir am Ende unser Geld bekommen. Unser Job ist gut, aber er hat immer nur eine zeitliche Begrenzung. Aber das, was wir für Gott und mit Jesus tun, das hat Ewigkeitswert. Und wisst ihr was? Deshalb bin ich so gerne im EC, weil das, was ich tue, Ewigkeitswert hat. Petrus ist, wie er ist, ja, aber Jesus will ihn trotzdem haben, trotz seiner Schuld, trotz seiner vielleicht manchmal großen Klappe, trotz, dass er manchmal nicht hält, was er sich vorgenommen hat. Und wisst ihr was? Jesus will mich und jeden von uns genauso haben. Und er fragt uns miteinander heute durch mich, ob wir ihm nachfolgen wollen. Ich wünsche mir für mich, für jeden von uns, diese Reaktion von Petrus. Zurück an Land lässt er alles stehen und liegen. Zwei Boote voller Fische. Ich weiß nicht, die auszunehmen, sauber zu machen, zu verkaufen, wie viel Arbeit das war. Ich weiß nicht, wie viel finanzieller, materieller Gewinn das Ganze war. Das weiß ich nicht, ob es ein Monatslohn oder mehr gewesen ist. Der ideelle Wert, den kann ich einigermaßen abschätzen. Er verlässt alles, was er an Sicherheiten bis dahin hat und folgt Jesus nach. Das ist der Ernstfall für Petrus. Er verlässt seine Arbeit, sein Zuhause, seine Familie und er folgt Jesus nach und gibt die Leitungshoheit an Jesus ab. Und das Ganze ohne Überlegen, ohne Zögern, ohne ein Aber folgt er Jesus nach. Ich bin fast am Ende der Predigt und damit die spannende Frage: Wie geht dieser Sonntag oder wie geht die neue Woche für Sie und euch weiter? Was machen wir mit dieser Einladung von Jesus heute? Er bietet uns seine Freundschaft, er bietet uns Nachfolge, er bietet uns eine Beförderung an und er fordert dich durch mich auf: Folge mir nach. Wie gehen wir mit dieser Einladung um? Brauchen wir noch Bedenkzeit? Haben wir noch Fragen? Für Petrus war es relativ einfach und doch so schwer. Ja, manches sieht aus der Vergangenheit dann so einfach aus, aber stellt euch mal vor, Jesus fordert euch auf: Lass das alles, was du hast, dein Haus in Tröglitz, deine Wohnung in Zeitz oder wo auch immer ihr zu Hause seid und lass mich vorangehen. Wie gehen wir damit um? Für Petrus war es relativ einfach und doch so schwer. Wie kann man Nachfolge heute praktizieren? Nun, die einfachste und beste Art antworten wir auf Jesu Angebot. Sagen wir ihm, so wie Petrus, was mit uns los ist, dass es eigentlich nicht passt, und berufen wir uns, so wie Petrus, auf Jesu Wort. Jesus, weil du es sagst, deshalb will ich dir nachfolgen. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist eine Verheißung von Jesus, auf die wir uns stützen, auf die wir uns berufen können. Ihr Lieben, ich wünsche dir und mir immer wieder den Störfall Jesu. Ich wünsche uns den Kniefall vor ihm, der uns erkennen lässt, mit wem wir es zu tun haben. Und ich wünsche uns im Ernstfall, dass wir ihm vertrauen und gehorchen. Lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns einlädst, dir zu folgen. Du kennst uns ganz genau. Du weißt, wie es uns geht an diesem Tag. Du weißt, was uns bewegt. Du kennst unsere Erfolge und Misserfolge, unsere Sorgen und das, was uns freut. Und du kennst auch die Seiten, die wir vor anderen gerne verbergen. Ich danke dir, dass deine Liebe größer ist als unser Versagen und dass du Gemeinschaft mit uns haben willst. Ich bitte dich, Herr, lass uns immer wieder auf dich ein. Schenk, dass wir dir und deinen Störungen in unserem Leben immer wieder zustimmen. Hör nicht auf damit, uns zu stören. Und bitte zeig uns immer wieder, wo wir Umkehr, wo wir Buße nötig haben, wo wir vor dir auf die Knie zu gehen und dich anzubeten haben. Und Herr, lass uns in jedem Ernstfall dir vertrauen, weil du es sagst, lass uns dir folgen. Amen.